Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 50. Hallo und herzlich willkommen nach langer Pause zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics. Und wie immer nur echt mit Helge. Hallo Helge.
Guck, guck. Immer der gleiche Scheiß, hätte ich fast gesagt, habe ich aber nicht. Hallihallo. Schade, dass wir so lange, dass wir so lange warten mussten, ihr so lange wartet musstet. Aber da sind wir wieder und hoffentlich auch wieder regelmäßig. Gab viel zu tun, also bei mir vor allem auch arbeitsmäßig. Du hast ja auch ein paar andere Sachen noch gehabt, ne?
Genau, manchmal, wie ich sage immer so, manchmal kommt das Leben einem dazwischen und irgendwie haben wir es dann einfach nicht mehr aufgegriffen. Also wir haben beide hinter den Kulissen öfter drüber gesprochen, das wieder weiterzumachen. Weil wie gesagt, ihr wollt es nicht jammern, keiner von uns verdient damit Geld und keiner von uns hat da irgendeinen Benefit, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Deswegen setzt man manchmal Prioritäten. Aber es macht uns beiden ja Spaß. Wir sind ja beide auch darüber uns einig, dass wir das machen eigentlich in erster Linie, weil wir miteinander quatschen. Gut, könnten wir auch am Telefon. Machen wir trotzdem nicht. Wir nehmen es halt immer auf. Wir haben uns jetzt, glaube ich, zwischendurch ein, zwei Mal unterhalten. Aber so richtig irgendwas Kreatives dabei rausgekommen ist nicht nichts. Du warst zum Beispiel für der Comic-Con. Da haben wir überhaupt nicht drüber geredet mittlerweile. Oder zwischendurch?
Nee, und ehrlich gesagt ist das auch echt schon so weit weg jetzt langsam, aber natürlich kann ich mich trotzdem noch dran erinnern, weil es natürlich auch eine Erfahrung ist, die man so schnell nicht vergisst. Ist halt schon einfach die Mutter der Comic-Cons oder wie man es auch immer nennen soll, ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, als man das hier so kennt. Also alleine schon, dass so eine Räume mit Panels halt einfach, da weiß ich nicht, stundenlang die Leute da anstehen oder fast campen, sich irgendwelche Stühle mitnehmen, um da bestimmte Signaturen zu bekommen oder Zeichnungen. Und also was ich eigentlich fast am faszinierendsten fand, war, dass es halt, es gibt ja immer so eine Artist Alley, das gibt es auch immer in Deutschland, also diese, ja, wo eigentlich jeder fast trödelmarktmäßig sich so einen komischen, weiß nicht, so einen Tapeziertisch oder so steht dann, also sieht immer nicht doll aus, die haben dann, also wird natürlich immer ein bisschen professioneller, weil heutzutage kriegt man ja auch relativ günstig so eine Fahne oder irgendwas gedruckt, was man sich dann dahinter stellen kann oder so, aber im Endeffekt sah das auch gar nicht so viel professioneller da aus, so diese Artist Alley. Der Unterschied war halt nur, dass du da vorbeigelaufen bist und da war halt einfach, die Who's Who sozusagen der Comic-Szene so. Also da hat man auch mit ein paar Leuten bin ich dann auch ins Gespräch gekommen. Ich wollte eigentlich unbedingt ein Original irgendwie kaufen, weil ich, man ist ja langsam so in den Alter, wo man, ja, also jedenfalls, ich habe nicht so viel Bock,
immer Poster
oder so hinzuhängen. Ja, das ist halt die Sache. Ich hatte halt gehofft, dass man dafür, ich sag mal so, ich hatte so 400 Euro gedacht vielleicht. Hat sich rausgestellt, dass, also zum Beispiel war dieser Dustin jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man ihn ausspricht. Also weiß schon von, zum Beispiel von, jetzt fällt mir nicht der Name ein. Descender zum Beispiel, neueste, genau, oder ganz viele Cover auch gemalt oder so und auch ein paar. Ja, jedenfalls, der war zum Beispiel da und da waren halt wirklich teilweise so eine Skizzen, die, ja, ich bin halt selber Zeichner, die man halt wirklich in 5 Minuten oder sowas macht und die dann halt schon in diesem Preisrahmen waren, so, ne? Und das war dann doch irgendwie ein bisschen zu hart und ich hätte natürlich auch gerne nicht irgendwie sowas hingerotztes, sondern irgendwas, weiß ich nicht, ein Cover oder eine Seite oder irgendwie was Schönes halt. Ja, also im Endeffekt habe ich dann doch nichts gefunden, weil das dann doch immer weit über 1000 Euro war, was mir gefallen hatte. Trotzdem jetzt schon wieder fast ein bisschen traurig, aber das war sehr, sehr faszinierend. Ich habe auch oft dann den Leuten gezeigt, was ich so mache und also der hat mir zum Beispiel jetzt auch sein Artbook geschenkt und ich habe ihm so ein Comic geschenkt, weil er das auch fand, halt auch cool, Alice, hat ihm auch gefallen und sowas ist schon cool und irgendwie denkt man da auch ganz oft, dass man ja irgendwie, ja, wenn es ein bisschen, also dass es ein bisschen einfacher wäre vielleicht, wenn man einfach dort leben würde, weil man halt da einfach gleich den größeren Markt hat und hier für uns sind es halt Stars, aber dort ist es halt so, wenn ich dem meine Sachen zeige, sagt er genauso cool oder denkt sich so, ah, das ist ja cool, die Seite oder das ist gut gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass die, wie soll ich sagen, sind auch ganz normale Menschen und man wäre da
auch nur
halt Teil dieser Szene, ne? Genau, und man wäre einfach Teil dieser Szene und hier ist man halt Teil der deutschen Szene und da hatten wir gerade vorher auch nochmal drüber gequatscht, dass die deutsche Szene halt, also auch die Fans, also die Fanszene ist halt auch klein, sein. So. Also es gibt halt noch nicht so viele Leser, hatten wir gerade drüber gequatscht, dass es da Serien gibt, die echt cool sind, die dann irgendwie bei 100 Verkäufen sind oder 100 Abonnenten oder so. Und ja, das rechnet sich natürlich überhaupt nicht dann. Ne? Und dort ist es halt einfach viele, viele Nummern größer und gleich halt auch immer international. Also das war wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ja, und ansonsten natürlich die Panels, da habe ich auch nicht so viele von gesehen, aber eins mit Frank Miller zum Beispiel und da war auch Raphael Albuquerque dabei und noch zwei, drei andere richtig krasse ja, Stars, sage ich mal. Und das hat richtig Spaß gemacht, war richtig interessant. Fast schade, dass ich nicht ein bisschen mehr von diesen Sachen gesehen habe, aber ich habe ja auch selber so ein Panel gehalten, das war auch wirklich sehr interessant. Habe ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob man es irgendwo findet. Ging da halt um die besten Comics der Welt oder so ähnlich, wo hieß das Panel und es ist natürlich cool, dort irgendwie Gast zu sein, aber es war eigentlich, der Aufhänger war sozusagen, es gibt nicht nur USA, sondern die besten Comics der Welt. Da gibt's, es gibt halt auch noch, weiß nicht, Deutschland oder, also dort war es vor allem natürlich Frankreich und England und so, aber ich war halt als Deutscher dort noch eingeladen und konnte auch, glaube ich, viele Sachen dazu beitragen, was ja wirklich, also was auch witzig ist, wenn man dann so erzählt und dann erzählt, man war bei Disney und sonst was und lustigerweise, hatte ich gar nicht gemerkt, war so auch nicht geplant, war dann einer ja, so ein richtig krasser also Mediatoon heißt diese Kooperation aus Frankreich und die waren damals, also der Typ, der da war, Laurent heißt der war damals an dem Comic, was ich zusammen mit Hubertus Ruflet und Sascha Wüstefeld gemacht habe, der wollte das auch Carlsen damals abkaufen und Disney hat dann aber den Zuschlag bekommen und den treffe ich immer mal wieder und auf einmal sitzt der bei mir im Panel, wusste nicht, dass ich da bin und ich wusste nicht, dass er da ist, dann haben wir ihn noch auf die Bühne geholt, dann konnte er auch noch ein paar Sachen dazu sagen und das war halt interessant und man merkt auf einmal, dass man, ja, kriegt man ja manchmal nicht so mit, aber man ist halt im Grunde gar nicht, also man hat auch echt viel zu erzählen, wo die Leute auch staunen oder teilweise, also jedenfalls interessiert sind. So.
Hast du eigentlich in der Zwischenzeit auch Comics gelesen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich versuche ja auch, wird auch weitergehen, ich habe da auch ein paar ambitionierte Pläne, vielleicht das Format so ein kleines wenig zu revolutionieren, revolutionieren nicht, aber ein bisschen zu überarbeiten, was Comic Review angeht, so ein bisschen auch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichten zu den Autoren und sowas zu bringen. Irgendwie momentan noch nicht so die Zeit gefunden, wieder richtig in Comics einzusteigen und zu lesen. Hast du welche gelesen zwischendurch eigentlich? Also jetzt unabhängig von Huntingdon Comics?
Ja, ein paar Sachen habe ich gelesen, aber nochmal kurz zu dieser Revolutionieren. Also wenn du so schon momentan keine Zeit hast und dann noch ambitioniertere Pläne, muss man mal gucken. Also fände ich ja auch ganz interessant. Würde mich natürlich auch interessieren. Klingt halt nach noch mehr Arbeit und dass man vielleicht, ja, nicht, dass man nachher noch längere Pausen macht.
Also bei mir ist so mehr Vorbereitungszeit, zum Beispiel, ist es halt einfach. Aber ich glaube, es ist halt immer noch so, also mich interessiert ja manchmal auch so, dass das Drumherum, so, wo kommen die Künstler her oder wie arbeiten die und sowas und müssen das mit einflechten lassen. Jetzt keinen hier 2 Stunden Comic Review Podcast erwarten. Das wird schon in dem gleichen Output-Format bleiben. Aber ich möchte halt gerne da irgendwie ein bisschen über das eine emotionale Besprechen eines Comics hinwegkommen oder hinauskommen, noch ein bisschen da mehr bringen, irgendwie, finde ich. Also ich finde es immer schöner, wenn da noch ein bisschen mehr Wert kommt. Muss jetzt beim Hörer überhaupt nicht gut ankommen, kann ja sein, dass die das gar nicht wollen, aber da müssen sie dann durch.
Doch, könnte ich mir schon vorstellen. Also mich würde es auch interessieren. Können wir auch überlegen, ob wir das hier bei Hunting Down einfach machen oder so. Oder muss man eh mal gucken, ob, also ich war ja auch oft Teil von Comic Review, wir können ja auch, ja, muss man mal gucken, jetzt nicht zu große, genau. Nicht zu große Pläne jetzt hier. Aber ihr könnt ja auch nochmal in den Kommentaren vielleicht schreiben, ob euch sowas interessieren würde. Genau, was ich noch für Comics gelesen habe, also natürlich dadurch, dass ich in den USA da war und dort natürlich auch wieder total, also wie soll ich sagen, da waren natürlich dann viele, die sich für Alisic interessiert haben. Ich habe mich für natürlich sehr viele von den anderen Comics auch interessiert und ja, dadurch, alleine schon dadurch hat man halt immer mal geguckt, was machen die so, was gibt's hier so Neues und auch an dem, also der Verlag, mit dem ich da war, ist ja dieses Titan Comics beziehungsweise Statics Press, die haben ja auch wirklich richtig, richtig viele Comics und da waren halt auch ein paar Sachen drunter, die, also ich durfte mir ja mitnehmen, worauf ich Bock habe und natürlich hat man da immer im Hinterkopf, ach ja, das muss ja irgendwie auch noch in den Koffer passen, ja, und deswegen habe ich dann auch nicht so viel mitgenommen, aber ein paar Sachen, die ich interessant fand und die habe ich natürlich dann auch gleich gelesen und ja, das hat auf jeden Fall, waren wieder ein paar schöne Sachen dabei.
Hast du da eigentlich als Künstler so Zugang zu so einem FTP-Surfer, wo die quasi die ganzen Sachen als online digital drauf haben? Ich hatte mit einem anderen Künstler mal gesprochen, der hat gesagt, er hat sich dann quasi durch das Online-Archiv durchgearbeitet von hinten nach vorne. Die haben da halt viel digitalisiert und schicken das quasi nicht als wenn du dann halt noch ein kleinerer Autor bist oder ein kleinerer Künstler, nicht so als Buchform raus oder als Heftform, sondern sagen hier, hast du die Zugangsdaten, liest dich durch.
Also gibt's auch alles, ist halt wirklich so eine Sache, da hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass wir beide nicht so die Fans von digital sind und wenn man halt so viel, also ja, ich habe so ein Kindle, aber das ist schwarz-weiß, ich habe ein iPad, das benutze ich aber wirklich gar nicht für Comics momentan so richtig und am Computer sitze ich so schon genug und ist auch nicht so bequem und am Telefon habe ich ab und zu mal, wenn ich sozusagen unterwegs bin und gerade, ja, weiß ich nicht, nichts anderes zu tun habe oder so, habe ich da auch mal ein, zwei Mal eins gelesen, aber ich glaube, das Hauptproblem ist bei mir wirklich, ich habe dann lieber so ein Heft dabei oder so ein Buch dabei oder setze mich irgendwo bequem hin und deswegen, also ich habe tatsächlich Zugriff auf so eine Sachen, habe die aber noch nie wirklich genutzt. Ich glaube, ich habe mal ein paar Sachen runtergeladen und nie geöffnet oder so. Ja, schade eigentlich. Vielleicht ändert sich das nochmal.
Na gut, wir haben auch wieder ein paar Bücher rausgesucht. Ich habe drei
Hefte. Ach so, eine Sache, ja genau, kann man nochmal vielleicht dazu sagen. Wir haben jetzt ein paar Bücher, aber die sind teilweise, weil wir schon mehrere Anläufe genommen hatten, das aufzunehmen. Also bei manchen, da, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr genauso, worum es ging. Will noch ein paar Worte trotzdem dazu sagen, weil mir die trotzdem gefallen hatten. Ja, aber deswegen, schon alleine deswegen wird es kürzer, glaube ich. Zu den Sachen wollte ich noch eine Sache sagen, weil das ist echt so extrem, was ich jetzt hier immer, vor allem über die Weihnachtsfeiertage und so, was ich da zu tun habe. Also da gibt es halt einmal so eine Jugendbuchserie, da sind so jeweils 100 Bilder oder so, die ich also im Innenteil malen muss. So, das ist also schon fast schon Comic-Stärke so. Und genau, und das ist natürlich auch jetzt genau in die Zeit gefallen. Und dann gab es noch so ein anderes, so ähnlich großes Projekt und es ist schon fast peinlich, das so zu sagen, aber das ist für so einen Freizeitpark und in dem Freizeitpark hat es dann gebrannt und die erste Frage war natürlich, okay, hoffentlich keiner verletzt und dann war aber das nächste so, oh, danke, ich habe ein bisschen mehr Zeit, so dass dadurch, dass der nicht eröffnet werden konnte oder so.
Ach, das war das Ding
dann so, ne? Getan ist, ja, da irgendwo in Bayern, in der Richtung, ja, Bayern, da war das, genau. Ja. Also genau, jedenfalls, ja, war so ein bisschen unangenehm, so die Gefühle dabei zu haben, aber ist ja keiner zu Schaden gekommen und
da gibt es ja da bloß die Technik nicht, die funktioniert hat oder so, war das nicht so?
Ich glaube, es hat auch gebrannt, also jedenfalls ist bestimmt auch ein Schaden entstanden, so.
Was hättest du da gemacht oder was machst du da? Darfst du darüber reden?
Na, ist auch, also es ist halt, ja, darf ich darüber reden? Gute Frage. Also ja, ich kann es ja mal so ein bisschen schwammig alles lassen. Das ist halt, ein neuer Teil wird eröffnet im Freizeitpark und da gibt es halt so ein bisschen Lore dazu, so ein bisschen Story dazu. Da kommen dann sozusagen auch nochmal Merchandise und Bücher zu raus und an den Büchern arbeite ich mit und auch so ein bisschen an der Charakterentwicklung, was da so im Freizeitpark dann vorkommen wird. Da gibt es dann, weiß ich nicht, Musicals dazu und so. Die haben da ziemlich ambitionierte Pläne. Hört sich alles sehr, sehr cool an.
Und jetzt ist nur mal halt interessenhalber, so als Außenstehender, wie kommt der Freizeitpark dann eigentlich auf dich?
Das ist über den Buchverlag dann.
Ach so, okay.
Also, aber lustigerweise hat der Freizeitpark auch mal direkt bei mir angefragt. Das ist schon ein paar Jahre her. Da ging es irgendwie aber so um 3D-Filme. Ich weiß nicht genau, wie die auf mich gekommen sind, aber da habe ich dann gesagt, naja, ich mache eher so 2D und hatte da auch, glaube ich, gerade genug mit Alisic und so zu tun. Aber jetzt sind die halt, ja, nochmal irgendwie, oder fast doch über den Freizeitpark. Ich weiß gar nicht so genau. Jetzt auch schon wieder. Ich glaube, es war aber über den Buchverlag, ja. Naja, wie auch immer. Also jedenfalls immer genug zu tun. Genau, ach so, eine Sache kann ich ja vielleicht nochmal sagen, falls es euch interessiert mit eigenen Comics. Da hat sich auch schon wieder was ergeben. So, jetzt mache ich gerade so eine Art Pitch nochmal für ein Projekt, was ich auch irgendwie nicht, ja, wie soll ich sagen, ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann, so ein bisschen. Das ist einfach, eine relativ bekannte Geschichte, so. Dann würde ich die Story mir nicht selber ausdenken. Ja, ist auch wieder alles ein bisschen schwammig, aber es ist schon ein bisschen komisch, wie diesmal meine Wege gehen und irgendwie ärgert mich auch, dass so wahnsinnig viel Zeit verstreicht. Also ich habe ja jetzt schon leider so viele Sachen, über die ich euch nicht so richtig erzählen kann, kann ich ja vielleicht mal irgendwie die Verlage fragen, ob ich doch mal was darüber sagen darf, weil da war eine große, coole Sache, die jetzt erstmal nicht geklappt hatte, dann halt noch diese zweite Sache, an der ich jetzt sitze und dann gab es zwischendurch auch noch mal was oder sogar zwei Sachen. Also es ist schon sehr ärgerlich, wie oft ich diesmal irgendwie neue Sachen anfange. Aber ja, könnte ziemlich cool werden, glaube ich, wenn es was wird.
Wir haben, um den Faden nochmal aufzugreifen, wie gesagt, auch weil es euch wahrscheinlich deswegen interessiert, wieder ein paar Comics rausgesucht. Zum einen sind es bei mir, ich ich sage es mal vorweg, damit ihr euch darauf einstellen kann. Cemetery Beach, das neue Ding, oder mittlerweile nicht mehr ganz so neu, kam im September, glaube ich, raus von Warren Ellis. Dann Exorcistors und Black Batch. Also drei relativ unterschiedliche Comics. Diesmal keine Reihenfolge, die stehen ziemlich nebeneinander her. Wobei ich Warren Ellis natürlich ausgesucht hatte, weil da hatte ich damals die Serie Trees schon so gerne gemocht von ihm.
Ja, das war cool.
Und jetzt hat er wieder was Neues gemacht. Der ist halt auch so ein Hans Dampf in allen Gassen. Und ja, bin halt gespannt, also wie das vor allen Dingen dann weitergeht. Ich meine, ist die eine Sache. Und ja, und du hast auch ein paar Bücher rausgesucht.
Ja, selbstverständlich. Und zwar habe ich halt einmal das Under, Scourge of the Sewer, ja, von Titan Comics bzw. Stat Express. Habe ich mir gleich mal mitgenommen. Dann habe ich noch The Immortal Hulk Nummer 1. Dann nochmal ein Don John. Da haben wir damals mal über das Hörspiel gesprochen. Und eine deutsche Produktion Myhre aus dem Splitter Verlag Buch 1. Genau, also sind ein paar coole Sachen dabei, aber zu den meisten werde ich wirklich relativ wenig wahrscheinlich sagen, denke ich mal. Werden wir sehen.
Gut, fange ich einfach mal an und dann werde ich gleich mit Cemetery Beach anfangen, wobei ich ehrlich zugeben muss, bin mir nicht mehr ganz sicher und ich glaube, ich habe mich damals auch schon gefragt, warum das Ding überhaupt so heißt. Ergibt sich nicht so ohne weiteres. Geschrieben von Warren Ellis, der Autor dahinter ist Jason Howard und Letterer ist Phonographics. Ich sag's nur mal, weil sich sonst der ein oder andere vielleicht beschwert, dass man es nicht erwähnt hat. Also, ja. Das Setting ist, zeitlich kann ich es gar nicht einschätzen, irgendwann aufgrund der Gegebenheiten wahrscheinlich so in der nahen Zukunft, eher so ein bisschen Sci-Fi-Action vom Feinsten, so gelagert, dass man in einem etwas düsteren Gefängnis sitzt und jemand verhört wird, der da so halbnackt mit Handschellen dasteht und der spielt so ein bisschen auf dumm und man weiß gar nicht so richtig, wo das hingehen soll. Der scheint so der Unschuldsbursche vom Land zu sein, bis plötzlich da eine Explosion im Hintergrund geschieht und dann wird er zur Kampfmaschine schlechthin und befreit sich quasi. So, er flieht dann und sieht aber, dass er gleichzeitig in einem ziemlichen gemeinen Gefängnis sitzt, denn eine Tür weiter oder so ist jemand auch quasi verhört worden, der nicht mehr ganz so gut aussieht, beziehungsweise hat sich da wahrscheinlich durch die Explosion nebenan ja nicht mehr allzu viel übrig gelassen. Und auf der anderen Seite ist aber noch eine andere im Gefängnis, die ihm dann, die er mit befreit und mit der er da zusammen flieht. Und wie sich herausstellt, ist das so eine moderne Welt, die so ein wenig, ja, ich sag mal, im Sinne von Orson Welles, ja, von einer Übermacht quasi dominiert wird und dort zurückgehalten wird. Und wie es bei Warren Ellis halt immer so ist, es ist halt viel Action. Deswegen wird auch Trees, was wir gerade schon mal angesprochen hatten, auch als TV-Serie adaptiert. Ich hoffe mal, dass das bald kommt, weil das war ganz cool. Auch so das Konzept dahinter. Und hier ist es halt ähnlich. An manchen Panels, die sind halt voller Dynamik, voller Action, wirken die so ein bisschen wie Star Wars. Also so nicht, weil es so futuristisch ist, sondern einfach so von der Art und Weise. Also die fliegen, retten sich nachher in so ein Raumschiff oder ein Gleiter, ich weiß nicht, ob es ein Raumschiff ist, also irgendein Gleiter, ein Ding, das fliegen kann, werden aber abgeschossen und du siehst so über Panels, wie das quasi so aus der Luft trudelt und quasi mitten auf dem Boden zerschellt und natürlich unsere beiden Protagonisten, also die Frau und der Mann, natürlich dort nochmal überleben und dann so gerade noch so entfliehen können und dann kommt so ein, auf deswegen dieser Star Wars Vergleich, auf so Gleitern, wo die Leute drauf sitzen mit langen, wehenden Manteln, quasi plötzlich hinter so einem alten Armee-Jeep hinterherfahren, wo dann unsere beiden Protagonisten versuchen zu fliehen. Das ist schon ziemlich cool gemacht und letztlich scheint es, und da muss man vielleicht ein wenig spoilern, sind die am Ende in einem, ja, wie soll ich sagen, so in einem Zimmer, da sitzt so ein ziemlich massiver Sumo-Ringer-Verschnitt, aber halt nur fett und er schreibt an seiner Schreibmaschine und es wirkt aber irgendwie so, als würde er quasi diese Welt, in der unsere Protagonisten und er sich befinden, durch seine Schreibmaschine oder durch sein Schreiben definieren und beschreiben und erschaffen irgendwie. Also so dieses Paradigma, dass der Autor so in seiner eigenen Welt lebt.
Mhm. Bitte? Aha. Ja, so Meta-Ding irgendwie, ja? Genau. So, dass gar nicht die Wirklichkeit ist, sondern so eine zweite Ebene irgendwie.
Aber das ist halt auch nur am Ende, so wirklich auf der letzten Seite, was natürlich dann wieder clever gemacht ist von Warren Ellis, der ist halt ein alter Hase, wo man dann Lust hat, das weiterzumachen. Das ganze Artwork, das ist ein wenig anders in Anführungszeichen, das ist ein bisschen rauer, trotzdem gut, aber es passt zu dieser Szenario, zu diesem futuristischen Genre, dass das quasi hier bedient wird. Gefällt mir richtig gut und ja, eine Sache, die man wirklich im Auge behalten muss. Bei Warren Ellis kann es ja manchmal dazu führen, dass es hinten raus vielleicht ein bisschen ins Triviale abwandelt, also nicht mehr ganz so fasziniert, aber ich glaube, hier hat er zumindest einen guten Plot und das hat mir damals sehr gut gefallen, deswegen wollte ich es auch damals besprechen. Also Also kann ich nur empfehlen. Cemetery Beach.
Ja, witzig ist mit Warren Ellis, weil du gerade den Namen gesagt hast, fällt mir gerade ein, du hast ja jetzt auch wieder Fortsetzung folgt gestartet. Hast du da eigentlich mal Castlevania besprochen, diese Zeichentrickserie?
Nee. Hatte ich aber auch schon auf dem Radar. Aber ich bin halt nicht so, ich sage jetzt mal ganz abwertend oder ein bisschen so überheblich, so ein Zeichentrick-Typ bin ich nicht so. Und deswegen hatte ich in dem Moment auch da nicht so die Lust drauf, das dort weiter zu gucken, weißt du?
Weil es ja tatsächlich auch von Warren Ellis geschrieben,
ja, ne? Ja.
Und echt ganz empfehlenswert. Also ich fand das ziemlich spannend, wurde ziemlich weit ausgeholt teilweise über die verschiedenen Charaktere, lernt man ein bisschen kennen. Also nicht nur so Action und sonst was, sondern so ein bisschen, ja, bisschen mit bisschen Tiefe wird den ganzen
Charakteren
gegeben. Ja, so ein paar Folgen, also noch nicht alle. Es gibt gerade die zweite Staffel, ist gerade neu raus und da habe ich schon ein bisschen so angefangen. Also wie gesagt, mir gefällt es ganz gut. Es ist aber, man darf jetzt nicht denken, also bei Vampiren denkt man ja so ein bisschen an, ja, eigentlich Horror oder so oder dieses typische, okay, du denkst, es wäre dein Freund und der Zuschauer weiß aber, also man selber weiß schon, ey, der ist doch jetzt ein Vampir, lass den bloß nicht rein, der ist doch gestorben, das müsstest du doch wissen. Und dann wird er trotzdem reingelassen und also sowas, ne? Und so eine gruseligen Sachen gibt es da eigentlich gar nicht so, sondern es ist eher Action, Fantasy und ja, so ein bisschen vielleicht Drama oder so. Also sind ganz coole, also die einzelnen Figuren sind ganz cool geschrieben wieder. Also von erwartet man ja auch nicht anders von Warren Ellis. Also ist wirklich ziemlich interessant, so denke ich mal.
Ich wirklich das, für Kinder. Sozusagen. Also ich folge ihm ja auf Twitter und da hat er sich quasi in den Holiday-Urlaub, also in den Weihnachtsurlaub verabschiedet und erst im nächsten Jahr. Und dann hat er dann auch nochmal gesagt, dass er sich für die Unterstützung für diese Serie bedankt. Und ich hatte dann geguckt und hatte dann aber, jetzt wie gesagt, bin nicht so Zeichentrick oder Animation-Film-Enthusiast, deswegen habe ich noch nicht reingeguckt. Aber wenn du sagst, das ist inhaltlich von der Story her gut, glaube bei Netflix oder so verfügbar. Ha?
Genau, Netflix ist ein Netflix-Original und was interessant ist, habe ich jetzt hier gerade nochmal geguckt, das sollte eigentlich, also der Vertrag wurde schon 2007 abgeschlossen und dann ist es in dieses, was man immer Development Hell nennt, also anscheinend gab es dann halt Probleme, bis es dann 2015 dann irgendwie umgesetzt wurde, dann doch geklappt hat, bis man es umzusetzen, ja, also keine Ahnung, was da passiert ist, aber ja, ist auf jeden Fall interessant, dass halt so eine Größen dann für so eine Serie gewonnen werden. Ist ja eigentlich ein Computerspiel oder ein Konsolenspiel oder sowas und jetzt halt auch eine Serie. Aber dein Comic, also wir wollten eigentlich über dein Comic sprechen, das hat sich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool angehört. Heißt also, das ist auch wieder Heft 1 von Unlimited so in der Art, oder?
Naja, gut, bei Trees war es ja auch, es war ja dann inhaltlich so ein bisschen abgeschlossen. Ich glaube, mittlerweile ist man bei Heft, muss ich selber parallel gucken, Dezember haben wir mittlerweile, am 12. Dezember kommt Teil 4 raus und wie ich sehe, ist es abgeschlossen. Also sind Heft dann 4 von 7. Insofern hat man dann wahrscheinlich ein Buch, ein Run mit 7 Heften durch. Also insofern ist das eine schöne Sache. Entweder wartet man auf das Trade Paperback, was irgendwann dann Anfang nächsten Jahres rauskommt, oder man gönnt sich das in einzelnen Etappen. Bonusmaterial in dem Heft war, glaube ich, gar nichts dabei gewesen. Das war halt wirklich nur das Heft und dann war Schluss. Also vielleicht kommt es, aber es war das erste Heft. Meistens kommt das ja dann.
Ja, beim zweiten können ja noch ein bisschen Kommentare oder Leserbriefe sein. Ne? Beim ersten ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, aber klingt auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Ich weiß nicht, bei diese Idee so von wegen, nachher schreibt es jemand, das ist immer ein bisschen gefährlich. Also es hört sich jetzt nach einem ganz interessanten Twist an, aber du weißt schon, was ich meine, wenn man immer das Gefühl hat, alles, was da jetzt gerade passiert, ist eigentlich nichts wert, weil das ist ja nur der Schriftsteller so.
Die Hauptfigur muss sich halt dann gegen ihn gewandt haben. Das wird, glaube ich, auch nicht explizit so erwähnt, aber du siehst halt die Schreibmaschine und da steht halt dann Kapitel so und so viel und irgendwie hast du das Gefühl, das hängt mit der Geschichte, die gerade passiert, zusammen. Aber wenn so eine Figur sich halt verselbstständigt, hat der Autor es ja de facto nicht mehr in der Hand, tatsächlich was zu machen. Insofern weiß ich nicht. Also die Cover, die nächsten, die geben auch nicht wirklich was her. Das bleibt so düster, schwarz-weiß.
Ja, wahrscheinlich auch ein Geheimnis bleiben. Akzentfarbe.
So ein bisschen, ne? Sieht eher aus wie so ein Science-Fiction-Thriller als irgendwas anderes, so ein bisschen Endzeit-Szenario-mäßig, aber...
Würdest du denn sagen, ohne diesen Twist am Ende hätte es dich trotzdem interessiert oder ist das jetzt schon sozusagen der Unique Selling Point oder sowas in der Art? Also ist das jetzt schon das Besondere und das, weswegen man...
Naja, ich sag mal ja und nein. Es war schon, also gerade am Anfang, wo er so ein bisschen auf dumm spielt und dann quasi vom Landei, sage ich mal, zur Kampfmaschine mutiert, das war schon irgendwie cool gemacht und auch das Ganze drumherum. Es passiert natürlich dann, sagen wir mal, zwischen in den letzten zwei Dritteln jetzt außer Action nicht tatsächlich wirklich viel, was die Handlung vorantreibt. Aber das ist ja bei Comics oder bei Büchern ja meistens so, dass du halt so ein Schema hast, dass du sagst, auf da vorne fange ich dich, dann unterhalte ich dich ein bisschen und am Ende gebe ich dir nochmal was, damit du weiterliest. Und genauso fühlt sich das auch hier ein wenig an. Es ist halt Warren Ellis, der versteht sein Handwerk und das timet er schon perfekt. Die Frage ist nur, mit diesem Sales Pitch am Ende, dass ich das nächste kaufe, liefert er dann das gleiche wieder? Also packt er mich dann wieder oder läuft sich irgendwann ein wenig tot? Ich glaube, in Über Trees hinaus, so cool ich die Serie fand, das erste Trade Paperback hatte ich, glaube ich, noch gelesen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht sogar noch das zweite. Aber irgendwie hatte die Geschichte sich dann auch so ein bisschen totgelaufen. Deswegen gefällt es mir hier, weil ich es gerade sehe und gelesen habe, dass es so eine in sich abgeschlossene Miniserie von 7 Heften ist, eigentlich deutlich besser, weil du weißt, er kann sich hier handlungstechnisch wirklich auf ausleben und dann hat dann quasi, man hat dann was davon, weißt du?
Ja, ja, da kann man auf jeden Fall sicher sein, dass er das Ende und die Mittelteile und so schon im Kopf hat.
Genau,
ne?
Es wird nicht so gestreckt, dann weißt du, jetzt muss ich hier noch 5 Hefte irgendwie füllen, damit das nächste Trade Paperback kommt, sowas in der Art.
Beziehungsweise ist ja so ein großer Erfolg, jetzt strecke ich es einfach mal noch in 2-3 Staffeln oder wie auch immer.
Ne? Genau, also dafür finde ich den Ansatz zumindest erstmal grundsätzlich schöner. Mal gucken, wie es dann hinten raus ausgeht. Wie gesagt, kann ich nicht sagen, das letzte Heft kommt laut Image, ich habe gerade geguckt, im Februar raus und danach meistens das Trade Paperback irgendwann. Ja, du hast sicherlich auch was Interessantes, bevor ich wieder weitermache.
Ja, selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel Under, das habe ich gefunden am Stand von Titan Comics, wie gesagt. Da durfte ich mir halt mitnehmen, was ich tragen konnte, was im Koffer gepasst hat. Und das hat mich interessiert, weil die gesagt haben, dass sie da gerade die Filmrechte verkauft haben. Das scheint auch irgendwie italienisches oder so Produkt zu sein. Also es ist von Stefano Raffaele und Christoffel Beck. Also vielleicht spricht man es auch völlig anders aus und ist doch aus einem anderen Land. Aber ich glaube, das war irgendwie was Italienisches ursprünglich oder so. Kann man das noch irgendwo lesen? Bin ich ganz sicher, aber ich denke mal ja. Jedenfalls, genau, das hat mich irgendwie interessiert. Das Cover verspricht schon mal so ein bisschen, so ein bisschen Pulp, B-Movie-mäßig vom Flair. Also da sieht man irgendwie so ein kleines Schlauchboot in so einer, in so einem Tunnel und da kämpfen so eine Riesenspinne, sowas wie Tarantula und so ein Riesenkrokodil gegeneinander. Und ja, hat mich irgendwie interessiert und geht auch genau in die Richtung, das Cover lügt einen quasi nicht an, sondern es ist, geht genau in diese Richtung. Und zwar geht es da, wir verfolgen den Lieutenant Jericho, der ist so ein bisschen in Ungnade gefallen oder so, könnte man sagen. Also der war eigentlich mal ein ziemlich hohes Tier irgendwie bei der Polizei und hatte da so einen SWAT-Einsatz und da ist aber, da hat er so einen Eingriff gemacht bei so einem Bankraub oder sowas, ist er reingegangen und wollte das Ganze, dieses Geiseldrama klären und da ist irgendwie sein Partner über den Haufen geschossen worden und da wurde er irgendwie versetzt und zwar in diese Tunnelanlage, eigentlich so eine Art Kanalisation, kann man sagen. Also das Ganze spielt in so einer seltsamen Zukunft, hat so ein bisschen so diesen Noir-Stil vielleicht ansatzweise. Also da gibt es zum Beispiel auch, ist zwar die Zukunft und also mit riesen Hochhäusern und wie man sich das vielleicht vorstellt, aber so ein bisschen dreckig alles und Zeppeline fliegen am Himmel lang und sieht nach nicht so der rosigen Zukunft aus, sage ich mal. Aber die wird auch gar nicht, also was da sozusagen oberirdisch abgeht, ist auch gar nicht, spielt gar nicht so eine große Rolle. Also man kriegt so ein bisschen mit korrupte Politiker und so. Aber an sich geht es halt wirklich darum, was unterirdisch passiert. Und zwar gibt es da diese Riesenanlage. Also gar nicht zu vergleichen mit so einer kleinen Kanalisation, wie man das vielleicht aus so Filmen kennt, sondern es sind wirklich Tunnel, die, weiß nicht, teilweise einen Umfang von so 100 Metern oder sowas vielleicht haben oder
so. Also eher so eine unterirdische Stadt.
Ja, aber da ist wirklich keiner, sondern es ist einfach nur so, das ist halt so eine, die Stadt nennt sich halt Megalopolis und ist halt einfach so eine Megastadt und braucht da anscheinend auch diese Megakanalisation und das ist auch so ein bisschen der Stolz der Stadt oder auch nicht so wirklich, aber es scheint irgendwie jedenfalls ein wichtiges Ding zu sein und wie sich das aber, da geht halt auch so ein bisschen was anderes ab unten, also natürlich sind da irgendwelche Gangs auch unten zugange und dann aber auch nicht nur eine, sondern verschiedene, die sich bekriegen und er ist jetzt halt eigentlich so ein, ich weiß gar nicht, ob er, doch, ich glaube, es ist schon noch Polizei, aber es ist halt wirklich die Rohrpolizei, hätte ich jetzt fast gesagt, also die irgendwie Kanalisationspolizei, die dafür zuständig ist, dass da unten alles, also dass da nichts kaputt geht oder alles läuft oder so, also eigentlich gar nicht, hört sich gar nicht so richtig nach Polizei, sondern eher wie so ein Sicherheitsdienst vielleicht an und jedenfalls diese Gangs und so sind halt schon mal ein Problem, aber eigentlich, was das wahre Problem ist, da scheint es halt da so Vorkommnisse zu geben, da sind auf einmal Leute ausgesucht gezogen, irgendwelche, da leben halt auch arme Leute und so. Und da wurden auch Leute rausgespült irgendwie aus der Kanalisation und nicht, dass die Bevölkerung in Panik gerät. Jedenfalls sahen da Leute aus, so mumifiziert fast, und dann werden auch so relativ große Spinnen gefunden. Und man wundert sich, weil die halt, sowas gibt es eigentlich gar nicht. Und dann forschen die halt nach unter der Leitung von Jericho und finden da halt raus, dass es ja diese großen Spinnen eigentlich nur die Kinder von wirklich so einer Riesenspinne, dieser Spinne halt auf dem Cover sind. Und ja, da gibt es halt dann noch so ein paar Verstrickungen. Da gibt es dann noch so eine, was halt auch in so einem Film irgendwie dazugehört, diese Wissenschaftlerin, die dann so ein bisschen, also die eigentlich das so ein bisschen dem auf den Grund gehen soll, wie es dazu kommen konnte. Aber gleichzeitig auch dieses typische, nein, zerstört es nicht, wir wollen sie doch erforschen, so ein bisschen so. Und da entspinnt sich dann auch noch so eine Art Liebesgeschichte. Will jetzt auch gar nicht so viel noch mehr erzählen, das ist ja schon eine ganze Menge gewesen. Also es gibt vor allem Riesenspinnen, gibt aber auch Krokodile, und am Ende deuten sich auch so typisch wie bei diesen Filmen so, oh, etwas ist noch in den Tunneln, so in der Art, gibt es dann auch noch mal andere Sachen. Aber jedenfalls, alles in allem ist es halt wirklich so ein bisschen wie diese, ich weiß gar nicht, wann war denn so eine Art von Film in, so eigentlich
die ganzen... die schreiben ja auch hier, also ich habe mal geguckt nebenbei, so, das ist ja so ein bisschen Classic B-Movie-Horror, also das ist ja wahrscheinlich so
genau.
70er, 80er Jahre. Halt. Hm. So ein bisschen, also deswegen kann ich mir das als Film eigentlich ganz gut vorstellen, so ein bisschen cheesy Effekte, wo das nicht mehr ganz so, die sich nicht ganz so
ernst nehmen. Ja, sowas wie Piranhas 3D oder irgend sowas in der Art. Oder, genau.
Die Frage, ich habe mal geguckt, also als Trade Paperback kriegst du das anscheinend nicht zu kaufen, aber als Kindle-Variante zwei Teile. Wie groß ist das Buch? Sind es ungefähr 100 Seiten? Also,
warte mal, ich gucke gerade, ich habe es hier ganz normal bei Comic Room. Ach, ist momentan nicht mehr vorrätig.
Ja, deswegen habe ich
immer... Aber hier steht auch, kann bis zwei, drei Wochen dauern. Also anscheinend gibt es die schon noch.
Okay.
Also 16,15 Euro wäre das dann. Das ist halt so,
ich verlinke es einfach mal, wenn ich dran denke, wenn ich es schaffe. Nee, Quatsch, mache ich dann irgendwie. Und dann könnte man gucken. Also das, sag mal, das Artwork innen, sieht das eigentlich auch so? Weil das sieht schon sehr elaboriert ausgearbeitet aus. So gerade so diese Monster, die da kämpfen.
Ja, das ist wirklich jede Schuppe gemalt, ne?
Bitte?
Ist wirklich jede Schuppe ist da einzeln gemalt, so, ne? Oder gezeichnet. Ist ein anderer Zeichner innen. Sieht aber auch ganz cool aus. Also ist jetzt nicht ganz so diese Qualität, sage ich mal. Aber sieht trotzdem cool aus. Und bei dieser Art von Horror ist es ja auch eh so, vieles muss im Kopf passieren. Und es sieht halt schon auch alles ein bisschen in diesen Röhren und so eklig aus. Also das haben sie schon ganz gut hinbekommen, dass man so ein bisschen diese keimige, eklige Stimmung da hat. Und auch, weiß nicht, wenn so eine Spinnen seziert werden oder so, das erinnert so ein bisschen an diese Facehugger aus Alien oder so. Also das ist schon, das Artwork ist schon auf jeden Fall, geht voll in Ordnung. Und ja, also hat mir auch gefallen, ist halt, wie soll ich sagen, es ist genau das, was man erwartet. Da ist jetzt nichts irgendwie, also nicht irgendwie ein genialer Kniff oder so, sowas habe ich ja noch nie erlebt oder so, sondern es ist einfach so ein so Monster-Movie-mäßig ein cooles Ding, was wirklich Spaß macht durchzulesen, und gibt ja auch nicht so viel von diesen Sachen. Und ja, ich glaube, wie du schon meintest, als Film wird es wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren. Als Comic macht es aber auch richtig Spaß. Also eigentlich eine Empfehlung.
Und eigentlich schon ein geiler Titel, ne? Scourge of the Sewer, also so die Lage der Kanalisation. Klingt wirklich wie so ein ganz guter, in Anführungszeichen, B-Movie-Horrorfilm.
Attacke der 40 Meter Frau oder wie diese Filme heißen.
Der gigantischen Kanalratte oder irgend sowas. Passt schon irgendwie. Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten. Das ist, also jetzt mache ich es doch wieder, aber eigentlich wollte ich es nicht machen. Also hätte ich es in einer Reihenfolge gebracht, wäre das sicherlich das erste gewesen, was zum Teil vielleicht auch am Artwork liegt und auch so im Ablauf der Geschichte. Die Rede ist von Exorcisters, und ich muss gestehen, es ist halt wirklich so wie Exorzist und Sisters, und beim ersten Mal lesen dachte ich immer, das ist das Comic zum Exorzisten, dem Film. Und als ich dann quasi
sind die Sisters, die Exorzist-Sisters.
Ja, und als ich es dann quasi in der Hand hatte, fiel mir erst auf, dass das ja die Exorcisters sind. Aber egal, passiert. Geschrieben von Ian Boothby, Artist ist Gisele Lagasse, Colorist ist Peter Pantasis und Letterer ist Tyler Esposito. Es liegt nahe, dass das wahrscheinlich alles irgendwie Europäer sind. Ich habe jetzt nicht weiter geguckt, aber es spielt auch keine Rolle. Das Artwork, am besten lässt es sich beschreiben mit Archie-Comics. Also wenn ihr so das Bild der kolorierten Archie-Comics im Kopf habt, vielleicht nicht ganz das neue Riverdale so, also die neueren Hefte, sondern ein bisschen das klassische Archie.
Nicht Fiona Staples sozusagen.
Genau, dann seid ihr schon auf der Wellenlänge, was auch dazu passt. Wir hatten gerade Classic B-Movie, insofern passt das hier perfekt. So ein bisschen in diese Schiene passt. Es ist so ein bisschen blacher koloriert, das Artwork, wie gesagt, also so knuffig, aber Es ist extrem witzig und unterhaltsam. Das hätte ich dir nicht vorgestellt, wenn es mir nicht gefallen hätte. Wenn denn die Eröffnungsszene ist, wir haben eine Heirat und als wir gerade dabei sind, hier bis ans Ende aller Tage und tralala und bla bla bla, wird der Ehemann von einem Dämon gefesselt und in die Unterwelt gezogen. Und die Braut beauftragt dann diese beiden Schwestern, die wieder unterschiedlich sein können. Die eine ist so ein bisschen die Überlegte, wahrscheinlich die Business-Geschäfte macht, und die andere plündert erstmal den Champagner hin bei der Hochzeitsfeier, weil meint ja, trinkt ja eh keiner mehr und nimmt sich auch ein Stück von der Kuchentorte. Also so diese Konstellation, und die beiden Schwestern sind halt jemand, der die Privatdetektive mit übernatürlichen Einschlag sind, also die halt versuchen rauszukriegen, wo wurde jetzt in welcher Unterwelt der Ehemann weggeschnappt, weggezogen. Und dazu begeben sie sich in die Unterwelt. Ganz skurriles Ding, ganz kitschig, bunt irgendwie und ganz übertrieben und überdreht, aber auf seine Art ganz, ganz witzig. Jedenfalls finden sie den Ehemann nachher. Und da gibt es einen Twist, den will ich jetzt nicht verraten. Der ist aber ganz witzig gemacht und kommt ein wenig anders, als man sich so denkt. Und am Ende gibt es dann natürlich, kommt dann nochmal, ich glaube, die Mutter zu Besuch oder irgendwie. Und es gibt einen neuen Fall. Also es ist dann wahrscheinlich eher so Heft für Heft, so Case of the Week, was ich eigentlich ganz schön finde. Hinten gibt es auch in dem Heft relativ viel Bonusmaterial zum Autor selbst, zur Künstlerin und so ein bisschen dahinter beschrieben. Die eine Hauptfigur, die erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß denn diese, das gab so einen Comic mit einer Emily Strange, so ein bisschen vom Äußeren, also so ein bisschen kleinen asiatischen Einschlag, auch farblich schwarz-weiß-rot, also sind die beiden Hell-Sisters oder die Exo-Sisters gekleidet. Also das ist ein Comic, da muss man nicht zu viel erwarten. Es ist halt ein Gute-Laune-Comic und mit einem schönen kleinen Twist, den ich nicht so kommen sehen habe, der natürlich bei dem nächsten Heften nicht pausenlos wieder so passieren darf, aber es macht halt Spaß und darauf kommt es an, und deswegen lohnt sich dieses Exo-Sisters bei Image Comics erschienen. Auf jeden Fall ist eine echt nette Geschichte mal zwischendurch, ohne große Ambitionen zu haben, da extrem großen Handlungsbogen zu bringen. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass bei dem Buch so ein großer roter Handlungsstrang hindurchgehen wird. Das wirkt halt, also für mich wirkte es halt wirklich tatsächlich so wie so ein, es ist nicht so ein One-Shot-Ding. Also die Heftausgabe ist logischerweise Heftausgabe 1. Ich gucke gerade nebenbei mal, wie viele da mittlerweile erschienen sind, damit ihr da ein Gefühl für kriegt. Man ist mittlerweile bei Heft 3, aber ich vermute mal, dass es jedes Mal so Monster of the Week ist und dass die beiden dann niederringen müssen. Und die beiden Schwestern, was war mit den Schwestern? Mist, fällt mir nicht mehr ein. Warum die beiden... Da gab es auch noch was. Wird später kommen. Verrate ich es nicht. Ich glaube, da gab es irgendwas, was ein bisschen noch so ein Twist gab. Nee, mir fehlt es gerade wieder ein. Wie gesagt, es ist schon ein Weilchen her, als ich es gelesen hatte. Aber zwischen den beiden Schwestern gab es noch irgendwas, was am Ende nochmal so... ich weiß. Ich habe es gerade nochmal gelesen. Ich weiß, was der Twist war. Macht die Sache ganz interessant. Deswegen sind die beiden auch so, wie sie sind. Und auch auf dem Cover werden sie halt immer so spiegelbildlich dargestellt. So ganz unterschiedlich, die beiden sind. So, mehr sage ich nicht. Also trotzdem sehr empfohlen, wenn man so ein bisschen cheesy Horror mag und gut unterhalten werden möchte. Und wie gesagt, so ein bisschen den Look von Archie mag, dann ist man mit diesem Buch gut bedient. Bei Image ist das, glaube ich, auch das Artwork ist von dieser Gisele Lagasse. Und da steht auch dahinter irgendwie was mit Archie. Ich denke mal, deswegen kommt das. Also die sind da wahrscheinlich mit involviert. Deswegen sieht der Look auch so ein bisschen aus wie diese Archie-Comics. Gut, Exo-Sisters. Wärmstens empfohlen. Bei Image Comic erschienen. Mittlerweile Heft 3, ist ab 19. Dezember, also Heft 2 auf alle Fälle, und Heft 3 kommt demnächst. So.
Ja, super. Also klingt auch interessant. Das ist, also du hast gesagt, du wirst es eigentlich als erstes nennen, das heißt, du findest es eigentlich am schlechtesten sozusagen, ja?
Ja, aber das liegt dann nur daran, wenn ich jetzt die drei Comics irgendwie werten muss, also jetzt wieder mal dieses Wertungssystem, ist das natürlich das anspruchsloseste, also wo du nicht viel Anspruch hast irgendwie, aber es hat halt gut unterhalten. Also es ist ein Comic, das Spaß macht, aber im Verhältnis zum Beispiel zu dem vorhergehenden Cemetery Beach, da war halt irgendwie noch ein Tick mehr. Aber das ist wieder vielleicht einfach auch die Qualität von den Autoren. Also ne, Warren Ellis gegen, ich sage jetzt mal so einen, es ist ja kein No-Name, der hat auch für die Simpsons und das Mad Magazine geschrieben. Und also es ist kein schlechter, aber irgendwie handwerklich ist Warren Ellis da wahrscheinlich noch ein wenig geschulter. Aber ist auch subjektiv insofern.
Ja, vor allem kann es ja auch immer bedeuten, dass es dadurch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist halt professionell durchgezogen, aber dadurch vielleicht geht auch so ein bisschen diese Originalität und so verloren, könnte ich mir vorstellen, weiß ich jetzt nicht, aber du hattest ja auch schon so gesagt, dass du nicht so genau weißt, und bei anderen Warren Ellis Sachen auch dann irgendwie, dann doch gelangweilt warst, weil es halt dann, wie soll ich sagen, wenn du halt so Profis bist und an sonst wie vielen Serien arbeitest, du hast wahrscheinlich deine ein, zwei Herzensprojekte, aber die anderen sind halt so, ja, so nach Schema F mehr oder weniger, ne? Alles professionell, alles cool, aber halt vielleicht nicht, ja, wahrscheinlich nicht der ganz große Wurf oder so, wer weiß. Ja, also die nächsten Comics, ich stelle jetzt wirklich nur ganz kurz mal, dass ich sie gelesen habe und worum es ungefähr geht und was ich daran gut finde, aber das wird denen nicht ganz gerecht, das ist halt einfach zu lange her. Ich verspreche, dass wir ab den nächsten Folgen dann auch wieder sorgfältiger damit umgehen. Wir haben halt, wisst ihr ja selber, wie lange wir Pause gemacht haben, und die habe ich halt wirklich vor dieser Zeit auch leider schon gelesen. Also, und zwar geht es einmal um The Immortal Hulk Nummer 1, und daran fand ich interessant, also ihr wisst ja jetzt auch, wenn ihr den öfter mal hört, den Podcast, dass ich Hulk eh als Fan bin, und hieran finde ich interessant, dass das so ein bisschen diese ganze Hulk-Sache so ein bisschen in den Horror eher zieht. Also da ist es nicht so, geht nicht so superheldenmäßig ab, sondern da geht es wirklich, weiß ich nicht, Hulk in Mondschein, und da werden auch teilweise Leute dann auch mal richtig umgebracht und so, was halt sonst auch nicht so richtig passiert. Ist ja, und halt ein bisschen brutaler, ein bisschen irgendwie auch, ja, könnte man sagen, erwachsener, aber halt auch in so eine Horrorrichtung. Also hat mir jedenfalls irgendwie gut gefallen. Ich glaube, so war ursprünglich auch Hulk, glaube ich, mal angelegt. Der war ja mehr oder weniger wirklich ein bisschen so wie dieser Dr. Jekyll, Mr. Hyde, was ja auch in so eine, ja, auf irgendeine Art in so eine Horrorrichtung, in so eine unberechenbare Richtung geht, und hat sich davon ja so ein bisschen entfernt. Also klar, Hulk richtet immer noch viel Schaden an oder so, aber das ist immer dieser, ja, so comic-mäßiger Schaden irgendwie. Also okay, da ist halt eine Stadt irgendwie in Schutt und Asche, aber da wird niemals so ein Schicksal von so einem Menschen, und hier ist halt wirklich einer, der dann mehr oder weniger querschnittsgelähmt dann im Bett liegt oder halt so richtig, also wo, einfach ein bisschen realistischer oder so auf irgendeine Art, und
kurze dadurch Zwischenfrage, auch gleich gruseliger. Ist das Heft 1 oder ist das ein Buch? Weil ich gucke gerade nebenbei mal, dass der erste
Trade Paperback... Das ist auch Heft 1.
Es ist Heft, okay.
Ich habe Heft 1, genau.
Der Trade Paperback jetzt erst im Dezember rauskam.
Im Dezember kam es jetzt raus?
Naja, also im Trade Paperback, Hulk Volume 1.
Achso, das Trade Paperback, ja, genau. Ich habe nur das Heft. Also genau, insofern, okay. Genau, also es ist noch relativ aktuell, aber ich habe die Ausgabe in USA mir damals gekauft, auf der Comic-Con. Also es ist, das erste Heft ist sozusagen aus dem Sommer. War da ganz frisch. Jetzt schon das erste. Ja, bin gespannt, also da gucke ich auch bestimmt nochmal rein. Soll ich meinen anderen jetzt einfach auch gleich kurz in dieser Art vorstellen?
Dann mach du noch eins und dann mache ich wieder, und dann sind wir, glaube ich, ungefähr gleich.
Okay, weil das nächste ist Don John, und dummerweise kann ich mich jetzt, also ich sag mal ganz kurz, woran ich mich noch ungefähr erinnern kann, weil das ist wirklich eine so dermaßen witzige Geschichte. Ich habe da wirklich sehr oft, also du hast auch die beim Hörspiel, ich glaube, fandst du das auch gut oder fandst du nur das Comic gut? Wie war das nochmal?
Ich fand es gut, es ist sehr gut gemacht. Ich wurde auch angeschrieben, war auch in der Zeit, wo wir nichts gemacht haben. Da ist mittlerweile auch die zweite Staffel rausgekommen. Mir fällt gerade ums Verrecken nicht ein. Sag mal Verrecken, nee, sag mal nicht. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, beim Schweizer Radio oder so irgendwie, einfach zur Not einfach mal googeln. Könnte ich jetzt auch machen, aber bin ich jetzt zu faul. Googeln, und da findet ihr nochmal genau, könnt ihr das anhören. Ob der Staffel 1 und 2, weiß ich nicht, aber Staffel 2 auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, auch so, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dass immer jede Episode einem Album zugesprochen war. Und das war schon extrem witzig. In dem Moment hätte ich es gerne
also
auch nochmal...
Also das Comic, also auch diese Zeichenart und so, ist ja von diesen Trondheim, ne? Ja. Und Juan, oder wie der ausgesprochen wird. Also es ist wahnsinnig empfehlenswert, wenn ihr vielleicht auch schon was für, obwohl für Kinder wahrscheinlich nicht, weil es teilweise schon auch brutal oder so ein bisschen, ja, so ein bisschen makaber oder so ist, aber das ist wirklich so witzig. Also ich kann ja, also der Anfang ist halt schon so, das ist schon so eine wahnsinnig coole Idee. Da wird dieser Don John, der wird halt beauftragt, das ist halt anscheinend nur, ja, wie so ein Bote oder so. Der soll halt, es gibt da so ein, sag ich mal, jemanden, der bezwungen werden muss, so ein, also wie auch immer, jedenfalls soll Don John eigentlich nur dem, einen der größten Helden in dem Reich Bescheid sagen und diesen Auftrag übergeben, und er kommt halt, dieser Held bekämpft gerade so ein riesengroßes anderes Monster, und Don John kommt zur Tür rein und lenkt ihn halt ab, und dadurch wird diesen anderen Helden der Kopf abgeschlagen, was halt sonst niemals passiert wäre. Und jetzt ist halt das Problem, Don John muss irgendwie aus dieser Geschichte rauskommen, und ihm fällt halt als einziges ein, sich in so eine viel zu große, also er ist halt wahnsinnig dünner, so ein Lauchtyp, und das Einzige, was ihm einfällt, ist, so eine viel zu große Rüstung anzuziehen und so zu tun, als wenn er dieser Held wäre, und kommt so halt in dieses Schlamassel, dass er diese Heldentat vollbringen muss oder zu diesem Held werden muss. Und es ist also, es ist wahnsinnig witzig und so viele, also wirklich sehr originelle, nicht so auf Klischees basierende, beziehungsweise natürlich ist es ja in so einem Fantasy-Setting, also das habe ich jetzt gar nicht so erwähnt, es ist so mittelalterliches Setting mit Monstern, Zauberern, Geistern und was auch immer, fliegenden Elefanten und was auch immer, also so wirklich so ein, ja, man kann sagen, so eine Persiflage, so ein bisschen auf dieses ganze Fantasy-Genre, so ein bisschen vielleicht auch auf diese Fantasy-Rollenspiele oder PC-Rollenspiele oder was auch immer, mit Cthulhu anleiten, also so ähnliche Wesen sind da auch dabei und also irgendwie wahnsinnig witzig. Leider kann ich es jetzt nicht noch mehr würdigen, weil es halt einfach zu lange her ist, aber da werde ich auf jeden Fall auch mal noch mehr Bücher mir angucken. Es ist, genau, Dungeon ist ein riesen Kosmos geworden, muss ich dazu noch sagen. Und zwar gibt es jetzt verschiedene so Zyklen sozusagen oder so verschiedene Zeiten oder so. Da gibt es einmal den Morgengrauen, da gibt es alleine 5 Bücher, dann gibt es nochmal den Zenit, nochmal mit 6 Büchern, dann gibt es die Abenddämmerung mit noch viel mehr Büchern und die Parade und auch noch Dungeon Monster. Also da gibt es, glaube ich, jedes Mal auch Teil 1 irgendwie von. Ich habe jetzt hier vom Zenit das erste Buch, also wahrscheinlich gar nicht das erste Buch, was es überhaupt gibt. Das nennt sich Das Herz einer Ente. Wahnsinnig empfehlenswert, total witzig, lange nicht sowas Lustiges gelesen. Ja, und weiter geht's bei dir.
Vielen Dank für die Überleitung. Nein, Quatsch, also mein letztes Buch oder mein letztes Heft in dem Fall ist von Matt Kind, geschrieben und von Tyler Jenkins illustriert und die Farben sind von Hillary Jenkins und Letterer ist Jim Campbell und die Rede ist von A Black Badge, also das schwarze Abzeichen, erschienen beim Boom Studios. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch die ersten 4 Hefte. Ich habe gerade mal parallel bei Amazon geguckt, ich bin mir nicht sicher, man kann diese ersten vier Hefte als Kindle Download, als Bundle kaufen. Könnte also gut sein, dass dass der erste Zyklus eben diese 4 Hefte umfasst, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, weil ich habe nur das erste Heft gelesen und der arbeitet eben mit Tyler Jenkins zusammen. Die haben ja für Grass King schon haben sie nur die Nominierung bekommen für den Eisner Award oder haben die tatsächlich einen bekommen? Ebenfalls irgendwas in der Richtung, also zumindest schon nicht schlecht gewesen und mich hat es insofern angesprochen, weil ich das Cover so stark fand und das fällt einem am Anfang gar nicht so auf, also das sind so 4 Boy Scouts, Pfadfinder und da bekommt halt mit dem, die haben ganz viele so Buttons, also man kann ja mal da bei diesen Pfadfindern so Achievements bekommen und da kriegt man sowas angenäht und dann hat man so eine Leistung und dann bekommt natürlich Black Badge eine ganz andere Definition, dort ist so ein Totenkopf und ein Pfeil zu sehen und der Boy Scout, der da im Vordergrund steht, der hat auch ein Fernglas, wo gerade etwas explodiert und auch so ein Totenkopf zu sehen ist. Also da sieht man schon, irgendwas ist da passiert, was über das normale Verhalten eines Boy Scouts hinauskommt. Aber am Anfang entwickelt sich das auch ganz gemächlich und ich dachte mir, wo wollen die denn damit hin? Also wir sind in Südkorea und da kommen die Boy Scouts an und man macht sich ja, oder andersrum, klischeemäßig in Filmen und Serien immer so über so Pfadfinder ein wenig lustig, weil das schon die sind, die ein bisschen cheesy sind. Ne? Und auch hier ist es genauso, ne? Die machen sich lustig und unsere 4 Pfadfinder lassen sich da nicht beirren und gehen quasi immer weiter und eins fällt auch, das ist mir jetzt im Nachhinein erst aufgefallen, die haben natürlich alle unheimlich viele von diesen Badges drauf, aber einer von diesen Pfadfindern scheint neu im Team zu sein und die müssen halt irgendwas erringen, also irgendwo hingehen, zu Punkt A, Punkt B und kämpfen sich da durch und dann erzählen sie alle so ein bisschen, was sie für tolle Helden sind und wie sich herausstellt, sind die alle in etwas ganz besonders gut, also der eine kann besonders lange tauchen und kann mit Technik gut umgehen und sowas und wie es anmutet, verirren die sich in diesem Wald auf den ersten Augenblick. Doch dann passiert etwas, wie gesagt, der eine, der ist da neu im Boot, die holen quasi so ein Equipment raus und geben quasi etwas durch per Funk und ja, und dann kommt ein Flugzeug angeflogen und etwas wird, also eine Drohne oder ein Flugzeug, ja, ich glaube, es ist eine Drohne, ja, und etwas wird bombardiert und die Pfadfinder machen sich wieder vom Acker. Das sind also quasi innerhalb von, habe ich gesagt, Südkorea? Oh, ja, quasi Agenten, die als Kinder, also als Boy Scouts fungieren, also Kinder, die quasi Agenten sind, die dann auch aufgegriffen werden und ein bisschen, ja, sagen wir mal so, ein bisschen daneben her, die werden dann wieder freigelassen von den Südkoreanern und dann hüpfen die durch den Zaun und weg sind sie wieder, weil sie sich angeblich verlaufen haben. Aber die Idee dahinter und das Setting finde ich genial. Das ist quasi so eine Special Operation Einheit aus Pfadfindern, also aus Jugendlichen, die ganz schön drastische Sachen machen, eben Bomben, Drohnen irgendwo hinlenken und natürlich gibt es dann gewissen Unmut und wird nachher auch nochmal so ein bisschen dargestellt. Wie gesagt, das erste Heft fand ich genial. Ich vertraue da einfach mal mit Kind und Tyler Jenkins so als Zeichner, dass die das dann fortführen und spannend machen. Wobei ich mir trotzdem noch nicht so hundertprozentig vorstellen kann, ob das dann auch so Case of the Week ist oder ob dann noch so ein bisschen, weiß ich nicht, noch irgendwann in tiefere Komponente mit reinkommt, zum Beispiel, dass man sagt, okay, du bist jetzt, wie soll ich sagen, hier mit im Boot auf der einen Seite, aber einer ist halt der Neuling, der ist quasi derjenige, der quasi als für die Regierung rauskriegen soll, woran liegt es? Ne? Also ist es eine geheime Organisation, so eine schwarze Operation, die da halt aus dunklen Kassen finanziert werden, irgend sowas in der Richtung. Wäre noch so eine zweite Ebene, aber ansonsten sind es halt knallharte Pfadfinder, alles andere als irgendwie so kleine Hosenscheißer. Und das macht die Sache halt besonders reizvoll, in meinen Augen. Demnächst, also im Dezember, kommt auch der fünfte Band raus. Ich habe bei Comic Room Hamburg mal geguckt, also da sind bis zu 7 Hefte, bis zu dem Heft 7 erstmal alles ja, vornummeriert, also dass man kaufen kann und vorbestellen kann. Ja, eine coole Serie, also wirklich ein interessanter Twist am Ende, den ich jetzt ein bisschen verraten habe, aber das geht nun mal bei dem Heft nicht anders, ansonsten hätte ich nur...
Wie findest du die Zeichnung erzählt. Da? Bitte? So, wie findest du das Artwork? Ist das
ist, also Matt Kind ist halt, also ich mag es sehr, also es ist halt auf der einen Seite ist die gedeckten Farbtöne, Hintergründe sind manchmal etwas flächig koloriert. Ich glaube, das lebt auch mehr von den Charakterstudien, also von den Figuren, von den, was drumherum so ein bisschen ist. Und also ich finde es super. Konntest du reingucken mal bei den, es gibt ja auf Boom Studios auch so eine Leseprobe, da kann man auch mal reingucken, wenn man das möchte.
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Mache ich nachher mal. Muss ich nachher nochmal
gucken, habe ich leider noch nicht gelungen. Gemacht. Also es ist Fängt das alles ein, hat sogar so ein bisschen so einen Retro-Touch, der bewusst ist, aber wie gesagt, wenn man dieses Crest King von den beiden kennt, da ist das ja auch so ein bisschen gedecktere Farben und das, denke ich mal, ist ja ähnlich entstanden. Sieht schon ziemlich cool aus.
Ja. Klingt interessant auf jeden Fall, cool. Ja, hast ja doch ein paar ganz schöne Sachen dabei und irgendwie, ich hatte ja gedacht, dass du so ähnlich wie ich irgendwie alles schon vergessen hast, aber dir ist ja auch irgendwie doch noch die Story bei den meisten Sachen ganz gut eingefallen.
Muss halt bloß dran denken.
Superbrain.
Ah, das wird auch älter. Manchmal vergesse ich so, innerhalb 5 Minuten wollte ich irgendwas machen und dann, mit wem rede ich hier eigentlich? Wer bist du? Hallo?
Aber die wichtigen Sachen, was im Comic vorkam, das hast du ja anscheinend gemerkt. Also,
die lebenswichtigen Sachen.
Genau.
Für die Hörer da draußen.
Ja, sonst hätte ja der ganze Podcast hier nichts verloren im Internet. Also das ist schon das Wichtigste für uns und für die Hörer, hoffe ich. Genau, ich komme jetzt mal zum letzten Teil, was ich vorstellen möchte und zwar auch wieder leider sehr kurz, aber da muss man auch ehrlich gesagt sagen, da es passiert dafür, dass es, glaube ich, irgendwie, wie viele Seiten hat es? Kann man jetzt hier nicht sehen, aber ich glaube, es sind wirklich 64 mindestens. Und zwar Myre, die Chroniken von Yria aus dem Splitter Verlag, Buch 1. Ich glaube, es sollen 7 Teile werden, wenn mich nicht alles täuscht. Hat mich vor allem interessiert, weil es wirklich sehr, sehr schön gemalt ist. Also eher gemalt als gezeichnet. Und es ist halt so eine Fantasy-Welt. Alle Figuren sind Tiere, so ein bisschen Disney-mäßig, könnte man sagen, aber sehen halt eher so gemalt aus und nicht so outline-mäßig. Und es geht, wir verfolgen so ein Mädel, die das heißt halt Myre heißt sie. Und die ist mit ihrem, mit so einer Art, ja, so halb Drache, halb Pferd sieht das aus. Irgendwie mit dem ist sie unterwegs in so einer Fantasy-Welt, die anscheinend auch mal, wird so ein bisschen angedeutet, anders aussah, aber dann wohl mehr oder weniger verbrannt wurde, ich glaube von Drachen oder so. Und deswegen jetzt eher wie so eine Wüste aussieht. Und das ganze Setting ist auch so ein bisschen, ja, so wie, wie man das so aus Arizona oder so vielleicht auch so oder aus Western-Filmen oder sowas kennt, also auch mit Saloons und so in Städte, in die sie kommt. Sie selbst ist eigentlich, hat jetzt gar nicht so groß ein Ziel oder irgendwas, das bekommt sie erst am Ende des Buches so ein bisschen. Es geht eher darum, eigentlich immer ein bisschen Geld aufzutreiben, ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken aufzutreiben und ja, die Figur ist halt echt ganz witzig. Die versucht eigentlich das ganze Buch über zum Beispiel so eine Zigarette sich anzuzünden und das sind, ja, es wird sehr, sehr langsam aufgebaut. Also es ist wirklich eine Doppelseite zum Beispiel hier, die aber wirklich sehr schön gemacht ist, wie sie verzweifelt die Zigarette nicht anbekommt, weil irgendwie das Feuer halt nicht funktioniert. Und ja, gibt halt noch so ein paar Raufereien und sowas und am Ende trifft sie halt auf so eine Art Waschbär oder so und der scheint auch, sage ich mal, eine Art Held mal gewesen zu sein oder jedenfalls viel erlebt zu haben und der gibt ihr dann so eine Art Auftrag. Aber ja, eigentlich ist hier, also man kriegt halt mit, da ist wirklich eine riesen Welt erschaffen worden, aber es wird, diese ganze Story wird halt halt sehr, sehr langsam erzählt. Also es passiert wirklich nicht viel in dem Buch. Wird halt immer auf viele, viele Panels ausgedehnt, aber macht trotzdem Spaß. Ist halt nicht so dieses Lesen, wie man es manchmal aus den US-Heften kennt, wo es so vollgepackt ist, die Story, dass man am Ende gar nicht mehr so richtig durchblickt oder nächsten Monat dann gar nicht mehr weiß, worum ging es denn eigentlich nochmal. Ist halt wirklich ziemlich stringent und macht trotzdem irgendwie Spaß und man verliert sich halt in diesen tollen Bildern auf jeden Fall. Ist so ursprünglich so ein Crowdfunding-Projekt gewesen und kommt jetzt halt auch gedruckt bei Splitter raus.
Das ist immer, wir hatten ja das, ne, Kundenkreis und diejenigen, die so Comics lesen. Lohnt sich diese fast 20 Euro? Also für nicht ganz 100 Seiten? Also das ist immer eine Wertungsfrage, die ist blöd, ich weiß. Also was willst du jetzt darauf antworten? Aber
ja, nein, gerade auch als Comic-Künstler. Ich würde es vielleicht so sagen, vielleicht sollte man mal warten, was so in Teil 2, Teil 3 passiert, so, um dann einfach mal zu gucken, ob die Story sich in irgendeine Richtung entwickelt, die halt interessant genug ist, weil eigentlich, ich sag mal so, man will ja nicht irgendwie den ersten Teil von 7 kaufen und dann aufhören, also man will ja dann eigentlich die ganze Geschichte im Idealfall lesen. Und da kann ich halt, also storymäßig kann ich wirklich noch nicht viel sagen. Ich finde, es ist schön erzählt, aber es passiert halt nichts. Also es sind eher so die kleinen Details, die kleinen Geschichten, so die kleinen Streitereien und Dialoge oder irgendwie. Sie ist halt so ein bisschen pumpig immer, was so ein bisschen ungewöhnlich für eine Frau, also so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist so ein rougher Typ im Körper einer Frau, so, ne? Irgendwie so. Sie hat auch Dreadlocks zum Beispiel, sieht halt jetzt, ist nicht so das typische Liebchen, ist halt auch ein Fuchs oder so, aber ein Fuchs mit Dreadlocks sieht halt auch ganz originell aus. Und ich würde es mal so sagen, vielleicht guckt man erstmal, hört sich mal ein bisschen um, wie die nächsten Teile so sind oder wie die, weiß nicht, irgendwie bewertet sind, vielleicht auch von uns bewertet werden, die nächsten Teile. Und dann guckt man nochmal. Wenn man aber interessiert ist an einfach schönen Bildern so, dann kann man auf jeden Fall auch Teil 1 einfach mal so kaufen.
Das ist ja immer so auch eine gemeine Frage noch am Ende nochmal so. Ging mir unabhängig jetzt von unserem Podcast letztens ja auch so. Und das Buch, das letzte, muss jetzt dafür herhalten, wenn man sich überlegt, man gibt jetzt hier, sagen wir, 20 Euro aus, kann ja alles gut und schön sein. Kino kostet auch ein Schweinegeld und da hat man halt auch nur eine Stunde, zwei Stunden was davon. Auf der anderen Seite sitze ich momentan da und lese doch öfter mal ein Buch und gerade so, ja, für 20 Euro kriegst du halt auch zwei Romane, ne, wo du halt wesentlich mehr Zeit damit verbringst. Aber es geht nun mal nicht anders. Also ich meine, auf der anderen Seite, wenn man schöne Bilder sehen will und ich mag Comics und man mag das Papier und man mag, wie es aufbereitet worden ist und es ist ja mehr so ein haptisches Erlebnis dann, was man da hat. Aber es ist schon hier und da verständlich, dass es ein relativ, sag mal, teures Hobby fast ist, hier und da. Mhm. Und da insofern wahrscheinlich auch kein Wunder, dass die Community dann doch überschaubar ist, der Empfängerkreis doch überschaubar ist, ne? Dass doch eingefleischte Nerds sich das kaufen.
Also was ich auch echt immer schade finde, dass diese Preisstabilität, ne? Also wenn man jetzt sich überlegt, man kauft dieses Buch, was hast du gesagt, wie teuer war das? 19,80 Euro, genau.
Sagen wir mal 20 Euro ungefähr, ja, 19 Euro.
Genau, 20 Euro und eigentlich würde man ja denken, da keine Ahnung, die Fans, die wissen das zu schätzen und man könnte es dann bei eBay vielleicht, wenn man irgendwann mal in ein paar Jahren denkt, so gut, ich brauche das jetzt nicht mehr, dann könnte man es nochmal verkaufen. Aber also ich habe das immer die Erfahrung gemacht, wenn ich so, also habe jetzt lange nichts mehr verkauft, aber damals wollte ich mal ein paar Sachen loswerden, hatte dann ganz viele, weiß nicht, alte Spawns gesammelt und dann hat man immer so im Kopf, wow, Spider-Man Nummer 1 ist ja so wahnsinnig wertvoll geworden und ich kann mich auch erinnern, es gab diese Zeit auch so ein bisschen in Deutschland, wo dann in Comicladen irgendwelche Specials, die in Erlangen rausgekommen sind, dann auf einmal statt halt 5 Euro so ein Heft dann auf einmal 20 Euro gekostet haben und so. Und man hat so das Gefühl gehabt, fast wie an der Börse oder so, wenn man diese Sachen sammelt oder so, die werden eher wertvoller und so. Und bei Comics ist aber so, ich würde jetzt am liebsten mal, warte mal, ich guck mal kurz parallel. Also bei Comics war es so, ich habe dann wirklich so eine Riesensammlung mit diesen allen Spawns, auch ab Band 1 und so, ne? Und das ist aber wirklich so, wenn überhaupt jemand bietet, dann kommt dann am Ende dann sowas wie für diese 100 Hefte kommt dann, weiß nicht, so 10 Euro bei raus oder sowas, ne? Und
aber das ist bei Büchern nicht dann anders. Ich hatte dann auch geguckt, also lohnt sich überhaupt der Aufwand von den Büchern, die ich dann so ein bisschen abgestoßen hatte nach einem Umzug, was zu verkaufen. Ich habe es dann größtenteils verschenkt, weil es kam mir dann sinnvoller vor, die zu verschenken und jemand, der sie gerne haben will, als noch irgendwie zu verkaufen. Und dann hast du da einen Euro plus Versand irgendwie und da kannst du es auch knicken eigentlich. Das lohnt den Aufwand
okay, ja nicht. Okay, pass auf, soll ich dir mal was sagen, was hier bei Rebuy, ja? Es ist gerade nicht verfügbar, aber voraussichtlich 89 Cent, wenn es wieder verfügbar ist. Man kauft es für 89 Cent. Das heißt, wenn man es jetzt verkaufen würde, kriegt man wahrscheinlich 30 Cent. Ist das nicht krass? Ist doch wirklich, ich meine, es ist eine gebundene Ausgabe, es ist ein ganz tolles Artwork, wo da Stunden reingeflossen sind, Tage, Wochen, Jahre vielleicht. Das ist schon irgendwie, also das ist echt schade. Ich würde ja auch mehr dafür, auch gebraucht ausgeben. Das wundert mich wirklich, keine Ahnung. Nicht zu machen. Also ich kann nur sagen, so ist halt wahrscheinlich das Medium. Du willst entweder ganz frisch dabei sein, wie bei Büchern, oder du kaufst es halt, ich meine, den Gebrauchtmarkt gibt es ja auch kaum noch, oder? So diese Antiquariate und so, die sind auch immer, werden auch immer weniger.
Mir fallen manchmal so Bücher vor die Füße, die ich gerne lesen wollte. Die kriegst du dann schon halt, also wenn du jetzt nicht gerade jetzt das neueste Buch direkt im Laden haben willst, kriegst du halt ein Hardcover auch für 2-3 Euro plus Versand. Also meine, und das ist dann neuwertig, ne? Das ist natürlich das, die andere Seite. Auf der anderen Seite ertappe ich mich dabei, dass ich dann manchmal doppelt kaufe. Einmal, weil ich es gerne als Hardcover irgendwo stehen haben will, aber weil es einfach bequemer ist, gerade mit Kind im Arm auf dem Kindle zu lesen, lese ich es dann auf dem Kindle. Das ist auch Blödsinn eigentlich, aber...
Ne? Ja, gerade bei Hardcovern auf jeden Fall. Das ist
und auf der anderen Seite ertappe ich mich, wenn du halt schöne Bücher auf dem Kindle liest, die du nur auf dem Kindle hast, und jetzt hast du halt die Möglichkeit, gerade bei meinem ältesten Sohn, merkst du halt, der stöbert jetzt auch durch meine Comicsammlung so durch. Das geht auf dem Kindle oder auf dem iPad natürlich auch wieder nicht. Ne? Das, aber nicht jeder hat den Platz, da sich so eine Bibliothek hinzustellen. Das ist halt echt doof. Ne? Ich kenne viele Comics, also viele Freunde, die so Comics gesammelt haben und sag mal, ganze Zimmer voll Comics hatten. Ne? Spätestens, wenn die irgendwann heiraten oder Kinder kriegen.
Dann sagt die Frau, bitte alles raus hier.
Dann ist das Erste, was so abgestoßen wird. Ne? Das ist nun mal Fakt leider. Aber
2-3 Mal umziehen.
So ist man die Hälfte los.
Also was ich gemerkt habe, die Sachen, die, also so laufende Serien oder so, die haben, glaube ich, auch so, die sind immer relativ preisstabil geblieben. Und die, also die konnte man auch nicht billig kaufen und konnte man im Gegensatz dazu auch teuer verkaufen. Also sowas wie, weiß ich nicht, jetzt Attack on Titan wahrscheinlich oder so, die könnte man wahrscheinlich noch gut kaufen und verkaufen oder teuer verkaufen. Aber es ist so ein bisschen, es ist halt, also in der Hinsicht kommt einem das immer ein bisschen komisch vor, dass man dann so als Comic-Typ immer so sammlermäßig veranlagt ist. Ne? Ich habe die halt auch gerne bei mir im Schrank und finde es auch irgendwie toll und dieses Haptische und so. Aber wenn man sich überlegt, das sind halt wirklich Hunderte oder Tausende vielleicht sogar von Euros und die sind aber vom Wert her dann nur noch 20 Euro wert oder so. Das ist schon irgendwie schade und dass man da, ja, man hängt halt trotzdem an den Sachen natürlich.
Ich habe ja immer die Fantasie, wenn es nicht so ein Aufriss wäre, wenn irgendeine Schule einem so einen Raum zur Verfügung stellt oder irgendeine öffentliche Einrichtung, dass das alles wie so eine Art Comic-Bibliothek machst, ne? Wo die Leute hingehen können, also Kinder gerade das ausleihen können, lesen können und so, das wäre irgendwie cool, aber der ganze Aufwand, der da hinten dran hängt, dann brauchst du ja wirklich jemanden, ich sehe das bei unserer kleinen Stadtbibliothek ja schon, ich meine gut, wir sind jetzt eine Ausnahme, wir sind jetzt nicht riesig, aber die sind gut sortiert und die machen gerade für die Kinder auch viel, also wenn die bestimmte Reihen gern lesen und die haben jetzt nur Band 1 und 2 da und es gibt noch 4 Bände, dann kaufen die halt auch mal. Aber du siehst halt draußen auf dem Tisch, wenn die so Sachen auslagern, weil sie einfach die Räumlichkeiten nicht haben, gibt es dann auch gerade so in der Erwachsenenliteratur, die sind wahrscheinlich nie gelesen worden oder 2-3 Mal sehen aus wie neu und werden dann für 1-2 Euro verkauft. Also der Platz gibt es auch bei Bibliotheken nicht her unbedingt, ne? Endlos.
Und da muss man dann auch schon fast wieder, weiß ich nicht, ich denke dann als selber jemand, der Comics macht, vielleicht das auch, weißt du, wir haben vorhin davon gesprochen, manche Serien kaufen nur 100 Leute und vielleicht hat man da nochmal einen Käufer weniger, aber meistens stimmt das auch gar nicht. Meistens sind es auch andere Leute oder die kaufen es dann eher sogar für sich selbst, wenn sie es dann entdeckt haben oder so. Also die Rechnung kann man wahrscheinlich nicht
aufmachen. Nee, kann man glaube ich so nicht. Als Kind habe ich früher auch Gaston verschlungen. Als ich dann das Geld hatte, habe ich mir die Hefte selber gekauft, habe sie vielleicht noch einmal gelesen, seitdem stehen sie halt im Schrank und ich hoffe irgendwann darauf, dass halt, wie gesagt, der Nachwuchs sie nochmal erwischt und den gleichen Spaß daran irgendwie hat an dieser Reihe oder an dieser Serie. Aber die lesen ja auch zumindest momentan, ist mit dem Alter wahrscheinlich auch geschuldet, aus einem ganz anderen Blickwinkel so Bücher als unser eins. Und man versteht die Jokes ja auch nicht. Oder gerade so bei Calvin und Hobbes mit dem zeitlichen Abstand von ein paar Jahren liest man die, glaube ich, jedes Mal komplett anders unter einer anderen Prämisse. Aber das ist halt die Seltenheit bei Comics. Ich glaube jetzt ohne, ich muss jetzt einfach dein letztes Buch herhalten, weil ich es auch gerade noch aufhab von mir, dieses Myre, keine Ahnung, das hat sicherlich nicht die Qualität, also inhaltlich so vielschichtig zu sein, dass man das wenn man es mit 10 liest, mit 20, mit 30, mit 40, sich da irgendwas anderes ergibt. Da ist es mehr so ein opulentes Werk, also was halt grafisch fasziniert und sich wahrscheinlich deswegen kauft.
Ja, stimmt wahrscheinlich schon, ja. Also, aber andererseits, jeder ist natürlich auf der, oder jeder, der Sachen macht, der probiert natürlich das nächste große Ding zu machen und irgendwie, ja, ist auch immer ein bisschen gemein, das so zu beurteilen, weil du kennst ja auch diese Stories zu Harry Potter, dass sonst wie viele das abgelehnt haben und einfach nur gesagt haben, ja, okay, wieder so ein, weißt du, irgendwie die dachten einfach, das ist wieder so ein Ding, wie es schon 1000 Mal gibt und ist es ja auch irgendwie, aber es ist halt das eine, was dann auf einmal einschlägt, woran sich dann alle anderen orientieren, probieren auch hinzubekommen und irgendwie irgendwann, manchmal klappt es dann halt wieder und meistens halt nicht so.
Wobei ich sagen muss, bei Harry Potter liest mein Sohn gerade, deswegen sehe ich das nochmal mit einem ganz anderen Auge. Bin ich überrascht, habe den ersten Band ja vor gefühlten 20 Jahren gelesen, keine Ahnung, als es rauskam, wie viel da schon drinsteckt im ersten Band als Anlage für die fortführenden Bände. Also da hat sich jemand wirklich bei dem ersten Band zumindest extrem viele Gedanken gemacht und du hast schon recht, also das, man muss das halt sehen, man muss halt den richtigen Zeitgeist erwischen und ich glaube, man sollte halt auch nie irgendwas machen oder schreiben, das hieß ja auch bei Büchern noch viel schlimmer, da gibt es jetzt Buch X, verkauft sich wie geschnitten Brot und dann kommen 100.000 andere Bücher, die den gleichen Aufguss machen, statt einfach als Autor etwas zu machen, wo man sagt, das ist die Geschichte, die ich erzählen will, weißt du? Und nicht irgendwie wieder so ein, möchte irgendwas, was aber, das nächste also große Ding ist.
Ja, ich kriege das ja so manchmal so ein bisschen mit bei Verlagen so und da ist es halt auch ganz oft wirklich so, dass die Verlage dann genau diese Sachen suchen, ne? Dass die einfach, ich sag jetzt mal so Beispiel Gregs Tagebuch und dass die einfach sagen, wir brauchen sowas bei uns auch. Mhm. So einfach ein Buch, was für, also Gregs Tagebuch zum Beispiel ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Ich weiß nicht, haben das deine Kinder auch gelesen? Nee.
Ja doch, also ich habe es gelesen, also ja? Ich weiß, worum es geht, genau.
Genau, also wäre ja auch was, ich meine, es ist ja für dieses typische Jungs sind halt dieses Klischee, Jungs sind ein bisschen zu faul zum Lesen, die brauchen halt Bilder, die brauchen immer Störer, wird es glaube ich immer genannt in der Sprache der Verlage. Also die brauchen immer zwischen dem Text immer irgendwelche Sachen, die sie sich wieder angucken können und so. Und das Prinzip, weißt du, ist ja eigentlich dann, ist ja eigentlich ganz gut, die Idee, ne? Und das dann auch umzusetzen. Und dann ist dann halt meistens, okay, machen wir auch mit einem kleinen Bruder und einer großen Schwester oder wie auch immer und dann wird es halt oft zu ähnlich, aber ja, ich glaube, das ist wirklich ganz oft so, jetzt ist halt Harry Potter und was gibst du zum Beispiel dem, der jetzt Harry Potter durchgelesen hat? Und dann die Idee von den Verlagen zu sagen, die mögen eine Fantasy-Geschichte, wir brauchen jetzt auch eine Fantasy-Geschichte, die in der Schule spielt, ist ja erstmal legitim so und in Ordnung, aber wenn es dann natürlich dann 10 oder 20 Verlage sind und so und irgendwie alles immer nur so ein Aufguss ist, dann ja, ist natürlich wirklich schade so. Aber ist halt witzig, ne? Weil Harry Potter, als die wahrscheinlich den Verlag gesucht hat, haben die vielleicht gesagt, sowas geht gar nicht. Ne? Und dann wurde sozusagen, dadurch, dass Harry Potter so ein Erfolg wurde, haben alle gesagt, bitte mach sowas wie Harry Potter. Und eigentlich wäre es jetzt wieder an der Zeit, irgendwas zu machen, wo die Verlage sagen, das geht gar nicht. Und wo dann wieder ein einziger wieder zeigt, dass es doch funktioniert. Ne?
Ich glaube, das ist, das war einfach zu sehr.
Also eigentlich muss man antizyklisch, müsste man eigentlich veröffentlichen irgendwie.
Aber da sind die Verlage wieder nicht mutig genug, weil du wahrscheinlich bei, sagen wir mal, 100 Sachen, die du ausprobierst, vielleicht auch nur ein, zwei wirklich zünden. Ne? Und die anderen musst du halt irgendwie durchschleifen. Ne? Und selbst wenn du überlegst, dass selbst bei Büchern es dann schon als Erfolg gefeiert wird, wenn die Leute halt, also, sag mal, bei größeren, renommierten Verlagen, wenn du dann bei einer vierstelligen Auflage bist, was ja auch nicht tatsächlich nicht viel ist, und aber irgendwie das ganze Marketing damit rein muss und dann aber auch teure oder bessere Autoren durch ein enormes Marketingbudget gepusht werden, damit die sich halt auch gut verkaufen, bleibt für die Kleinen unbekannt natürlich nichts über. Ne? Außer es irgendeinem fällt das vor die Füße und der lobt das in den Himmel hoch und dann wird es plötzlich der Mega-Bestseller schlechthin.
Aber ich meine, das kann man ja wirklich auf jedes andere Medium auch ansetzen.
Ja, klar.
Bei Musik ist es genauso, ne? Da habe ich auch mal gehört, wenn du 1 Million in einen Künstler reinsteckst, wird da ein Erfolg so. Dann wird da sozusagen 10 Millionen einspielen. Und bei Kino ist es ja auch so, da gibt es halt dann die Blockbuster, die das Marketingbudget haben. Genauso ist es bei Spielen und bei Büchern und Comics halt auch. Wobei bei Comics kennt man das gar nicht so, ne? So diesen riesen Marketing-Push traut sich halt keiner.
Also Marvel und sowas macht das ja auch.
Wäre mal eine interessante Sache, ob mal jemand, was?
Ja, Marvel macht das ja schon auch. Und also
aber zum Beispiel auch nicht so. Also wenn man wirklich mal sagen würde, man nimmt so ein Budget in die Hand, was halt so mit so einem Film oder mit so einem Computerspiel irgendwie gleichgesetzt werden könnte, ob man es wirklich schaffen könnte, halt mal mehr als diese, es wird ja immer davon gesprochen, es gibt 50.000 Comic-Fans in Deutschland, habe ich mal gehört, so, die halt sich generell dafür interessieren. So. Und dann gibt es aber, es gibt halt einfach den Asterix und Obelix, der sich in Deutschland alleine über 1 Million Mal verkauft, glaube ich. Und interessant wäre es ja, wenn man wirklich mal so ein, zum Beispiel, genug Geld halt in die Hand nimmt und dann einfach zum Beispiel diesen Don John, der wirklich was für die ganze Familie eigentlich wäre, so ähnlich wie Asterix und Obelix, ne? Ob man es schaffen könnte, damit dann so ein Comic so zu pushen, dass es auf einmal sich halt auch irgendwie 500.000 Mal verkauft oder
den
so.
Den Durchbruch hat, keine Ahnung, ganz ehrlich. Also das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, das werden wir.
Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand und probier das mal.
Genau, mach mal. Quatsch.
Ja, wie auch immer. Okay, Mensch, war trotzdem eine schöne Folge. Also tut mir leid, dass ich manche Sachen wirklich so kurz runtergerissen habe nur. Aber wir wollten da auf jeden Fall einfach auch mal wieder was raushauen, mal wieder ein Lebenszeichen von uns geben. Es kamen auch ein paar Leute. Vielen Dank nochmal an die Leute, die uns auch nochmal persönlich geschrieben haben, wann es endlich weitergeht.
Genau.
Wir sind
und sogar Hilfe angeboten haben und alles. Ja, sehr, sehr löblich, sehr nett. Und ja, Hilfe, aber man kann uns echt nicht helfen, glaube ich.
Ja. Ja, wenn ihr, ich meine, wir haben immer diese Wunschlisten, oder haben wir die überhaupt? Momentan glaube ich nicht,
könnte
mal
das. Sein, dass die noch verlinkt sind.
Ja. Die sind so alt, wer weiß, was da draufsteht. Noch.
Das hilft uns ja auch nicht.
Hilft uns eigentlich nicht, aber ist natürlich ein bisschen, ja, macht natürlich mehr, noch mehr Spaß. Wenn, obwohl, mir macht es eigentlich am meisten Spaß, wenn ich sehe, viele Leute kommentieren und man kann ein bisschen mitkommentieren. Das ist eigentlich, finde ich, am coolsten immer. Und vielen Dank dafür auch.
Hätte ich ja fast vergessen. Ein Tipp habe ich noch ganz am Ende, nämlich ein Buch eines Comic-Autors, den wir eigentlich immer mal auf dem Radar haben. Die Rede ist von Charles Soule. Der hat Anfang des Jahres oder letzten Jahres, ich weiß gar nicht, im Original zumindest Oracle Year, ein Buch veröffentlicht, einen ganzen Roman, im Deutschen dann Tödliche Wahrheit, beziehungsweise auch Oracle Year. Und der ist mal etwas ganz Besonderes oder etwas anderes. Denn der Protagonist ist Will Dendo, der Prophezeiung hat, also quasi ein Orakel ist, daher auch so ein wenig der Titel. Und wie es mit Orakeln vielleicht in der Gegenwart so ist, die versuchen natürlich ihre Prophezeiung heutzutage vielleicht auch ein wenig zu Geld zu machen und ein wenig zu hinterfragen und irgendwann natürlich auch versucht, diese auf ihre, wie soll man sagen, zu überprüfen, gehen diese Prophezeiungen auch in Erfüllung oder kann man sie irgendwie verhindern? Und das Besondere im Verhältnis sonst zu seinen Figuren, also Charles Soule-Figuren, ist das natürlich kein Superheld oder kein Geheimagent oder irgendwas in dieser Richtung, sondern es ist ein ganz normaler, wie sagt man so, Joey Average, also so ein ganz normaler Durchschnittsbürger, der plötzlich mit diesen Fähigkeiten so über Nacht konfrontiert wird. Mit diesem Buch hat also Charles Soule gezeigt, dass er auch längere Geschichten in Form von Romanen perfekt umsetzen kann. Ist sicherlich nicht für jedermann, muss man so ein bisschen schauen, ob man so diese Art von Genre vom Buch gerne liest. Hat schon starke Elemente eines Thrillers, natürlich mit so einem Touch, mysteriösen Supernatural Aspekt, weil Prophezeiung ansonsten gibt es ja in der Regel nicht. Ist bei Goldmann erschienen für einfache 10 Euro zu haben. Also für Freunde von Charles Soule, die sonst eben so die ganzen anderen super Marvel-Geschichten von ihm gelesen haben oder auch seine eigenen Dinge. Sicherlich mal spannend zu sehen, wie er das als Alleingänger in Form eines Romans verpackt. Was auch interessant ist, man merkt diesem Buch natürlich irgendwie an, ich weiß nicht, ob die Autoren in Amerika grundsätzlich das in diese Richtung schreiben, also das schon mit dem Hintergedanken machen, dass es irgendwann verfilmt wird oder ob es eben die Wurzeln von Charles Soule sind, der eben so sehr für die Comicindustrie schreibt und dadurch wahrscheinlich so ein wenig vielleicht auch diesen visuellen Aspekt im Kopf hat. Man merkt schon oder man hat so das Gefühl, man ist während des Lesens in diesem Buch so in einem doch schon fast Film und was natürlich dem Reiz dieses Buches nicht abträglich ist. Insofern vielleicht für die Weihnachtszeit eben mein kleiner Tipp noch so am Rande, am Ende, wer noch was sucht für die Feiertage zum Lesen und Charles Soule per se mag, der kann bei Oracle Years Tödliche Wahrheit doch einfach mal reinschauen. Ist entsprechend verlinkt, könnt ihr dann auf der Seite entsprechend auch nochmal nachlesen. So, in diesem
Sinne. Okay, bis nächsten Monat, ne?
Genau, für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Gabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Weißt du, dass der Podcast wahrscheinlich noch vor Weihnachten rauskommt, Helge?
Was?
Ja.
Du bist ja fix. Ja. Na dann, frohe Weihnachten.
Würde ich auch sagen, frohe Weihnachten, falls wir uns nicht nochmal hören.
Und guten Rutsch und auch guten gleich Rutsch. Noch, ne?
Und dann kommt der nächste Jahr, erst im nächsten Jahr raus. Ja, quasi in einem Jahr. Also, echt neu.
Na dann, bis nächstes Jahr.
Dann bis
2019. Tschüss.
Tschüss. Und frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Jetzt hättest du deine Saugmaschine nochmal anschmeißen müssen, wenn die angekoppelt hat.
Warte.
Das ist Satan aus der Unterwelt, ja, aber was soll's.
Klingt gar nicht so nach Weihnachtsmann.
Nicht wirklich.
So, aber die kleinen Elfen, die helfen auch. Tschüss.
Tschüss.
Hunting down comics.